Bergi ist frech.
Ich würde sagen, dass er fair ist zu allen, sowohl Gegner als auch eigene Fans. Schon ein sauber Mann oder sauber Löwe. So ein bisschen so wie so ein Cape, ne? Also wenn Batman so sein, wenn Bruce Wayne sein Cape anzieht, dann springt er auch von Häusern. Ich bin im wirklichen Leben auch nicht feige, aber man hat dann schon noch eine Stufe mehr Spaß, den Clown da zu geben und springt einfach über Grenzen. Es gibt vielleicht Menschen, die das Maskottchen ein bisschen falsch behandeln und dann gibt es einen Händedruck, der ist ein bisschen fester und dann wissen die, okay, das ist jetzt auch kein Lauch, der da drunter ist. Wenn ich nicht da bin, ist Bergi auch nicht da. Und niemals ist Bergi ein anderer.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Hallo und herzlich willkommen zum BHC-Podcast am Montag, den 8. Mai. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG, bei mir im Studio Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Guten Tag zusammen.
Wir haben schon einige Menschen hier bei uns im Podcast-Talk gehabt, Tom. Im Laufe der Zeit können wir feststellen, es gibt Menschen, die würden, wenn wir sie ließen, wahrscheinlich jede Woche kommen. Ja? Ohne jetzt.
Die meisten.
Ohne jetzt Namen zu nennen, Christopher Rudek. Es gibt Menschen, die sind scheinbar resistent gegen diesen Podcast, wo wir unter Einsatz aller Mittel drohen müssen, sie hier zum Podcast-Interview zu bewegen.
Wenige.
Trainer, vorzugsweise.
Und es gibt, das haben Trainer so an sich, ne?
Und es gibt Interviewgäste, die sind eigentlich unmöglich. Vor allem einer beim Bergischen HC. Denn jeder, der schon mal beim BHC-Spiel war, kennt ihn. Optisch, denn er ist nicht zu übersehen mit seiner Mähne.
Richtig, aber er kann eigentlich nicht sprechen. Also kann er auch nicht im Podcast sein.
Und genau das werden wir heute doch erleben. Denn bei uns ist heute Bergi, das Maskottchen vom Bergischen HC. Herzlich willkommen.
Hi, grüßt euch.
Ich habe gedacht, er brüllt jetzt ins Mikrofon oder so. Ich wollte mir schon die Ohren zuhalten.
Ich kann fauchen, wenn ihr wollt.
Ja, mach mal.
Falscher Podcast.
Ah, Mist.
Wer ist Bergi? Was erfahren wir über Bergi? Was ist er für ein Typ so? Wir sehen ihn jetzt vor uns. Wir könnten ihn beschreiben, tun wir aber nicht. Ein bisschen der Magie bleibt erhalten. Das ist das Schöne an diesem Podcast. Aber wir werden hoffentlich versuchen, möglichst viel über Bergi und den Menschen dahinter zu erfahren in dieser Folge.
Ja, das wird so sein. Und was mich ja auch interessiert, ist dieser Ehrenkodex der Maskottchen. Warum darf er als Privatperson nicht erkennbar sein und so weiter und so weiter. Also schon ganz interessant.
Vorab starten wir aber natürlich rein in diese Löwenzeit mit einem sportlichen Rückblick auf das gestrige Spiel in Magdeburg. In das der BHC, ja wie man selbst formuliert hat, ohne Druck, vielleicht auch manch einer ohne Erwartungen reingegangen ist in dem Sinne, naja, man fährt halt nach Magdeburg zum noch amtierenden Meister, der auch mit dem Titelrennen mitspielen will, vielleicht in der Hoffnung, nicht allzu hoch zu verlieren. Das, was dann passiert ist, glaube ich, haben so in der Form die wenigsten vorab erwartet. 21-23 verliert der BHC das Spiel am Ende, nur knapp am Ausgleich vorbeigeschrammt und viel an Gesprächsstoff übrig geblieben. Nach dieser Partie, die, denke ich mal, auch den Magdeburgern noch in Erinnerung bleiben wird, oder?
In der Tat, es war ein wirklich bemerkenswertes Spiel. Ich hätte auch im Vorfeld gedacht, naja, das wird halt irgendwie eine Niederlage so im Bereich 35-30 oder sowas in dieser Art. Vielleicht kann man am Ende auch sagen, ja, da kann man mit zufrieden sein mit der eigenen Leistung, aber Magdeburg war eben besser. Nur das war wirklich eine Abwehrleistung. Das war die beste Abwehrleistung der gesamten Saison. Ich finde, Magdeburg kann man nicht besser verteidigen. Das ist nicht möglich. Sie haben die Zweikampfstärken von denen quasi komplett weggenommen. Die mussten viel aus dem Rückraum abschließen. Gleichzeitig haben sie es auch nicht ins Tempospiel kommen lassen. Man ist halt wenig Risiko im eigenen Angriff eingegangen, hatte dadurch vielleicht auch dadurch eine niedrige Effizienz im eigenen Angriff. Aber der Rückzug war so gut, dass Magdeburg quasi kein Tempospiel hatte. Und Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es besser möglich ist. Als BHC sowieso nicht, aber das war sogar im Stil eines Spitzenteams. Also ich war wirklich, wirklich geflasht, wirklich begeistert.
Und dennoch, ich meine gut, das ist das Bittere am Ende im Sport. Für schöne Leistung kann man sich zumindest, was die Tabelle angeht, nichts kaufen. Am Ende bleibt es bei den Punkten, die in Magdeburg geblieben sind nach der Schlussphase. Wie es dazu kam, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja, und so konnte man so ein bisschen auch raushören, die Mischung zwischen, naja, einerseits stolz auf das Erreichte und trotzdem die Enttäuschung, die bleibt auch bei Christopher Rudek, nachher bei den Kollegen von Sky.
Ja, natürlich sind wir sehr, sehr stolz. Ich glaube, nur der THW Kiel hat Magdeburg bis jetzt so überzeugend verteidigt und die Löwen im Pokalfinale. Aber ich glaube, 8 Gegentore zur Halbzeit, das werden nicht mehr viele hier schaffen. Ja, leider muss man sagen, dass man hier 5-6 Tore besser sein muss als der SCM und nicht ein Tor. Und ja, das waren wir heute leider nicht. Und von daher sind wir schon enttäuscht, aber auch stolz auf die Leistung.
Eine Leistung, die immerhin den Magdeburgern die niedrigste Torausbeute in dieser Saison, glaube ich, beschert hat. Ne? 8 Tore nur bis zur Pause, 23 am Ende.
23 am Ende sind, glaube ich, 5 weniger als der bisherige niedrigste Wert. Und ich glaube, zur ersten Halbzeit sind es 4 weniger als der bisher niedrigste Wert. Gegen Gummersbach waren es wohl 12. Das passt aber auch zum Spiel, das stimmt auch. Und bei Christopher Rudek schwingt ja so eine kleine Kritik mit, man muss hier 5 Tore besser sein und nicht nur 1, womit er eigentlich sagen will, wir waren hier 1 Tor besser. Ne? Und warum man das dann auf der Anzeigetafel nicht sieht, ist eben das Thema, was er dann im Subtext mitschwingen lässt, vielleicht eben dann auch die Schiedsrichterleistung.
Ja, wir müssten natürlich vorne effektiver sein. Und dann, man muss 5 Tore besser sein hier. Es kommt ein extremer Druck von den Rängen. Das wissen wir auch. Und das ist auch der Heimvorteil vom SCM. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn man auf die Zeitstrafen guckt und wie einige Pfiffe ausgelegt werden, ja, fehlt uns da ein bisschen die Effektivität vorne plus das Spielglück oder das Quäntchen, was man dann braucht.
Christopher Rudek bei Sky. Du hast es inzwischen etwas genauer dir nochmal angeschaut und analysiert. Klar, Schiedsrichterentscheidungen immer mal wieder ein Thema. Gerade nach Niederlagen immer mal wieder auch von manch einem rangezogen. Wie berechtigt ist denn aus deiner Sicht die Kritik an den Schiris oder an manchen Entscheidungen?
Ich möchte tatsächlich ein kleines bisschen ausholen, was das Thema betrifft, weil diese Schiedsrichterschelte liegt mir persönlich überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht leiden, vor allem auch im Fußball ist das ja, also das ist auch ein weiterer Grund, warum ich das ungern gucke, weil sobald irgendwie eine Entscheidung meinetwegen in der 88. Minute ist, wo es darum geht, Elfmeter, ja oder nein und so, dann ist immer eine Mannschaft da am Jammern. Borussia Dortmund hat es zuletzt wieder ganz hervorragend vorgemacht, vorher auch Bayern München, also wirklich furchtbar. Man klingt immer wie ein schlechter Verlierer. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja, also man hat ein Spiel verloren, jetzt aus BRC-Sicht. Man hat das Gefühl, naja, die Schiris sind nicht so besonders gut gewesen. Dann sind die Schiris eben dran schuld. Das, wenn man so auf Facebook mal durchscrollt, ist das ja eigentlich nach sehr vielen Niederlagen so, dass die Schiris in der Kritik stehen. Und da denke ich immer, naja, gut, das müssen die sich jedes Mal anhören. Das kann man weitgehend ignorieren. Häufig ist es einfach wirklich die Vereinsbrille. Und deswegen lasse ich mich sehr ungern, ich jetzt als in der Rolle des Journalisten, dazu hinreißen, sofort mit dem Gefühl zu gehen, wenn ich das Spiel das erste Mal gucke, ah ja, die Schiris, oh, da habe ich aber das Gefühl, die sind benachteiligen jetzt gerade den BRC. Natürlich mit benachteiligen ist keine Absicht gemeint, unabsichtliche Benachteiligung. Viele Pfiffe gegen den BRC. Ich hatte dieses Gefühl so ein kleines bisschen während des Spiels schon und habe da aber noch nicht ausgeholt, direkt. Sondern habe mir das Spiel hinterher nochmal in Ruhe am späten Abend angeguckt und analysiert. Und tatsächlich, es war wirklich sehr krass. Ich fand es wirklich sehr krass. Sehr viele Entscheidungen, wo der BRC einfach am falschen Ende ist. Und dazu auch so ein paar wirklich ganz offensichtliche Fehlentscheidungen. Und auch die gesamte Linie für beide Teams natürlich dann war einfach nicht gut. Am Anfang haben sie quasi alles gepfiffen, waren super kleinlich. Am Ende haben sie so gut wie alles laufen lassen. Also da war überhaupt keine Stringenz zu erkennen. Also das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass dieses Duo wirklich komplett überfordert war.
Dennoch eine Erkenntnis, die ja leider den BRC, weil Einspruchsmöglichkeiten an der Stelle gibt es ja keine, oder?
Nein, natürlich nicht. Sind da alles Tatsachenentscheidungen. Es ist halt einfach ärgerlich, ne? Rote Karte gegen Frederik Ladevogt, das war so eine kleine Berührung in Hektik. Meinetwegen, schick ihn 2 Minuten runter, kriegt er eine rote Karte, völlig übertrieben. Arno Gunnarsson verteidigt mit beiden Händen ins Gesicht des Gegners. Ja, das war rot, das ist klar, keine Frage. Aber war also ganz schlimm, fand ich auch so eine Situation, wo die Schiris in der Dynamik der Aktion die Hand heben für Zeitspiel, dann hat man ja noch 4 Pässe. Das kriegt man als Spieler jetzt nicht immer hundertprozentig mit. Wann kommt genau der Arm hoch? Häufig gibt es noch eine Unterbrechung, dann kann man fragen, wie viele Pässe haben wir ja? Noch 2, noch 3, was auch immer. Dann kann man damit arbeiten. Aber das war eben, die Situation lief einfach weiter. So, hatte der BRC noch 4 Pässe, dann kommt der 5. Pass auf Lukas Stutzke. Und der ist quasi in der Aktion, im Hochspringen sozusagen, um abzuschließen. Schließt auch ab, Ball geht ins Tor, war aber eben der 5. Pass. Gut, dann war es eben der 5. Pass. Das ist ja soweit okay, dann verliert der BRC den Ball. Aber dann geben sie Lukas Stutzke in der Hektik des Geschehens sozusagen noch die Schuld, dass er den Ball nicht sofort hingelegt hat, sondern noch aufs Tor geworfen hat und schicken ihn noch für 2 Minuten runter. Das hat mich im Spiel schon so massivst aufgeregt. Und das hat sich auch bewahrheitet. Das habe ich mir noch 10-mal angeguckt und dachte mir, das kann doch nicht sein. Und wie ruhig er geblieben ist, wirklich Respekt, Lukas Stutzke. Und das war auch noch die 2. Zeitstrafe, die ja auch wirklich empfindlich war. Weil ja auch Frederik Ladevogt recht früh vom Feld flog, brauchte man Lukas Stutzke ja auch im Innenblock. Also er war ja dann auch gefährdet rauszufliegen. Naja, ganz schlimme Entscheidung. Ja. Am Ende haben sie sich dann aber die andere Richtung verzählt. Ach, komm, ich könnte immer so weitermachen. Das ist wirklich eine schwache Leistung.
Würdest du denn denken, es war die Kulisse, von der sich die Zuschauer, die Schiedsrichter haben vielleicht anstecken lassen? War es der Respekt des Gastgebers, also von dem Namen des Gastgebers, was man ja gerne auch mal unterstellt, in Anführungszeichen, dass Schiedsrichter dann vor großen Namen?
Ja, klar, also da ist natürlich immer Feuer drin. Beim SC Magdeburg, wenn man da gegen die pfeift, dann ist die ganze Halle laut. Bennett Wiegert ist jetzt auch nicht bescheiden und sagt halt am Spielfeld, also der Trainer von Magdeburg, und lässt das alles so über sich ergehen. Das ist schon unangenehm, wenn man gegen den SCM pfeift. Ja. Ich glaube, da kann man sich nicht gegen wehren, dass das ein bisschen so ist. Ich glaube aber einfach, dass sie vielleicht mit dem Spiel einfach in der Form auch nicht gerechnet haben. Normalerweise sind das so Offensivfeuerwerke und jetzt war das so eine Abwehrschlacht. Ich glaube, das hat sie schon überrascht. Ja, und ich denke dann schon, dann läuft es halt irgendwie einfach so. Also das passiert ja mal, dass Schiedsrichter halt so ihre Linie verlieren. Und das ist eben in diesem Match vorgekommen. Also ich glaube, sie werden wissen, dass sie nicht besonders gut gepfiffen haben. Und ärgerlich aus BRC-Sicht ist, dass doch, fand ich, einige Entscheidungen mehr gegen den BRC liefen als für.
Ich frage mal kurz Bergi, unseren Gast heute hier im Studio. Suchst du auch den Kontakt vorab? Nehmen die Schiedsrichter dich überhaupt wahr? Tarierst du das aus? Hey, wo kann ich da rumhüpfen? Oder gucken die auch mal komisch? Hast du da auch schon Schiedsrichtererfahrung gemacht?
Also ich habe noch keine 2-Minuten-Strafe bekommen bis dato. Kann ich mal ausprobieren, wenn das Spiel schlecht läuft. Nee, die Schiedsrichter, also ich meine, ich gebe denen einen kurzen High Five, wenn ich da bin, um zu zeigen, dass auch wir als Gastmannschaft die Schiedsrichter per se erstmal gut begrüßen. Also da fahre ich natürlich auch einen Kodex des Sportmanns. Aber so habe ich natürlich wenig Kontakt und Berührung mit sowohl Spiel als auch Schiedsrichter. Bin ja außenrum, nicht mittendrin.
Und das in der Regel bei Heimspielen oder kommt es auch schon mal vor, dass du bei Auswärtsspielen mit im Einsatz warst? Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern konkret.
Also tatsächlich, ich bin gebucht für die Heimspiele und das ist ja auch dann quasi meine Halle und mein Publikum, wenn ich das so egoistisch sagen darf. Auswärtsspiele sind selten Maskottchen dabei, aber wir haben mit Gummersbach schon, weil es so eine Art Derby dann natürlich ist, haben wir schon 2-3 Übereinstimmungen gemacht, dass wir halt als Maskottchen dann gegeneinander ein bisschen was gemacht haben und ein bisschen Show gemacht haben. Das war halt, ich glaube, 2 oder 3 Mal haben wir da so ein Derby draus gemacht. Das ist dann schon.
Wird das am 18. Mai dann auch so sein?
Nein, wahrscheinlich nicht. Das liegt daran, dass der Darsteller des Maskottchens, des Gummis, gewechselt hat und ich so jetzt keinen Kontakt zu ihm habe. Und das war halt vorher so, dass ich das Innenleben kannte und wir uns gut verstanden haben und uns gut kennen. Und da hat es dann auch von der Chemie her gepasst. Und den neuen kenne ich gar nicht und von daher lasse ich das erstmal außen vor.
Er kannte das Innenleben.
Das Innenleben, ja. Also ich kenne eigentlich alle, fast alle.
Der VfL hat einen neuen Gummi. Auch schön. Ja. Das heißt, es gibt eine WhatsApp-Gruppe der Maskottchen. Also die, so ungefähr.
Die gibt es tatsächlich,
okay. Ja. Es gab doch auch mal so einen Spot von der Handball-Bundesliga vor ein paar Jahren, wo alle möglichen Maskottchen da auch drin waren, ne?
So ein Videospot. Sowohl zum Final Four als auch zu den All-Star Games sind dann entsprechend viele Maskottchen vertreten und da gibt es halt dann Übereinstimmungen und Überschneidungen und wir machen dann auch Filme dann offiziell und da gibt es diverse Trailer, wo alle Maskottchen mitmachen, ja.
Mit welchen Maskottchen verstehst du dich besonders gut?
Ich weiß nicht, ob hier jetzt viele Maskottchen zuhören. Ich will auch niemanden auf den Fuß treten, aber es gibt halt, also mit wem wir dann öfter zusammen sind, ist auf jeden Fall Fuchsi. Also das Innenleben von den Berlinern. Ist ein super Typ. Ja, Gummi, den mag ich sehr gerne.
Ehemaligen Gummi,
hast du gut aufgepasst, genau. Also es gibt noch 2, 3, wo ich halt noch einen näheren Kontakt habe und der Rest ist so, man mag sich, aber es ist auch nicht so, dass wir uns täglich treffen. Das ist ab und zu ausgesprochen da.
Wie heißt denn das von den Rhein-Neckar-Löwen?
Ja. Du, wie meinst du, das Innenleben?
Ja, nee, nicht das Innenleben,
die haben 5
das Außenleben. Nee,
die haben 3 Darsteller sogar.
Ach so.
Conny ist das, ne?
Ach, Conny, okay. Ja, okay.
Boah, jetzt werde ich mal abgefragt hier.
Ja. Nee, wusste nicht. Ich dachte, das ist auch nur einer dann. Nee, da kannst du also 3. Nicht sagen, ob da gibt es also so einer mit verschiedenen Gesichtern, ja? Also, gibt einen coolen, also, gibt einen doofen.
Das weiß ich nicht, wie cool und wie doof die sind. Ich glaube, die wechseln auch ständig. Das ist eher so ein Studentenjob, glaube ich.
Ah, okay. Aber das würde es beim BRC nicht geben. Ne? Das hast du dir quasi, in Anführungszeichen, vertraglich zusichern lassen, dass kein anderer den Bergi spielt. Ne?
Ja, von Anfang an war das Prämisse, dass ich exklusiv das Kostüm fahren darf. Und es ist auch bei mir zu Hause, eingeschlossen im Tresor.
Rudelfunk,
mittendrin im Podcast-Exklusiv-Interview, heute in der Löwenzeit. Der Mann, der sonst mit der Rückennummer 6 immer durch die Heimhallen, inzwischen sind es ja mehrere Auftrittsorte für Bergi, bei uns zu Gast ist. Wir haben ihn vor uns stehen. Wir dürfen verraten, dass er Heiko mit echtem Namen heißt. Alles andere bleibt Magie und das ist dir auch wichtig.
Ja, das ist tatsächlich mir von Anfang an immer schon wichtig gewesen. Wobei jetzt zu sagen, dass ich Heiko bin, ist auch schon ein Fortschritt für die, die es hören, weil
auch manche sich fragen, ob ich Mann oder Weib bin, also Mann oder männlich oder weiblich bin. Ne? Von daher ist das schon
oder
auch
spannend. Oder wie das? Heutzutage?
Naja, das sowieso. Also das steht für mich sowieso über auf keinem Stern irgendwie falsch geschrieben. Das ist für mich sowieso alles okay. Ich wollte nur sagen, dass manche fragen, bist du jetzt ein Mann oder eine Frau? Es hat niemand gefragt, ob du divers bist. Und selbst da würde ich sagen, weiß ich nicht. Also ich würde die Geste geben, dass ich es nicht weiß.
Du bist halt Bergi.
Exakt.
Wie bist du Bergi geworden?
Über Thorsten Hesse.
Pressesprecher des BRC.
Genau, gut aufgepasst. Der war damals mit mir auch beim WSV. Da war ich das Maskottchen für 3 Jahre. Und wir sind gemeinsam umgezogen zum BHC sozusagen.
Pröppi hieß, glaube ich, das damalige Maskottchen.
Exakt, genau.
Für alle, die es nicht vor Augen haben oder nicht kennen, was war das für eine Figur?
Es ist auch der Bergische Löwe. Ah, okay. Also wir sind fast Zwillinge.
Was reizt dich daran?
Am Maskottchen sein?
Genau.
Also erstmal hat man eine super Narrenkappe auf, wenn man es auch genauso spielt. Also wenn man eben sich nicht präsentiert, sondern inkognito bleibt, hat man eine Narrenkappe und du kannst machen, was du willst. Aber dann eben im angesprochenen Kodex, den ich mir halt selbst auferlegt habe. Es gibt keinen offiziellen Kodex, der irgendwo propagiert wird. Also es gibt keinen Unterschied, den du leisten musst. Wenn du das jetzt Kostüm anhast, dann musst du jetzt auch diesen Kodex fahren. Den habe ich mir selbst auferlegt. Und wenn man den so einhält, dann hast du wirklich eine super Narrenkappe. Und natürlich genießt man auch so ein kleines bisschen so diesen Lokalkolorit, so, ne? Zu sagen, ja, ich bin jetzt das Maskottchen von einem lokalen Verein, der ja auch ganz gut mitspielt, finde ich so, ne? Mittelklasse. So. Und es macht dann auch Spaß, dann Repräsentant zu sein.
Hattest du Spaß am Sport, Spaß am Verkleiden? Bist du ein Karnevalsjeck, dass du gerne Tierkostüme anziehst oder wie kam es dazu?
Also bis auf Letzteres stimmt das. Also Ich bin sowieso sportaffin. Ich verkleide mich tatsächlich super gerne, aber 364 Tage im Jahr. Also ich muss nicht unbedingt Karneval haben, mache das aber für meine Tochter sehr gerne. Also wenn man natürlich das so ein bisschen verfolgt, dann hat Bergi natürlich auch ganz oft andere Kostüme an. Von daher ist die Frage 100% mit Ja zu beantworten. Ich verkleide mich schon sehr gerne, ja.
Ach, ist der. Da gibt es Detailunterschiede, ja?
Ja, also ich passe es gerne einfach mal dem Thema an, wenn es ein besonderes Thema gibt zu dem Spiel. Oder eben, um auch die Gegner so ein kleines bisschen zu veräppeln, dass ich dann irgendeine Art von Gimmick noch baue und das damit reinhänge. Oder wenn irgendein Thema aufgekommen ist außerhalb des BHCs, dass ich das vielleicht mit aufnehme. Also es ist niemals politisch oder niemals zynisch. Es ist immer oberhalb der Gürtellinie und immer im Fairplay-Bereich.
Aber das heißt auch, du machst eine Spielvorbereitung auf deine Art und Weise,
ja, dir ja,
solche Sachen Gedanken zu machen.
Doch, das schon. Dann nähe ich mir was oder wie gesagt, ich gehe in meine Werkstatt und schnitze dann was. Auch zu Karneval gibt es natürlich auch etwas größere Aufbauten, dann, die ich dann da präsentiere. Und es ist ja auch eine Abwechslung für die Zuschauer und besonders für die Kleinen. Ne? Das macht dann auch Spaß natürlich.
Kannst du mal eben den Ehrenkodex, den du eben dir da selbst auferlegt hast, also ja. Zum Beispiel, dass man nicht weiß, wer du bist, dass du niemals die Maske abnehmen würdest sozusagen, noch weiterführen? Also was gehört noch dazu? Was ist noch in dem Reglement?
In meinem Reglement ist tatsächlich nicht zu sprechen, weil sich auch nichts bewegt außerhalb in der Mundpartie. Von daher macht Sprechen gar keinen Sinn. Das erschreckt eher, zumindest die Kleinen. Dann versuche ich größtenteils dieses kleine Kuckloch, was ich in der Mitte habe, immer wieder irgendwie zu verdecken, indem ich mich viel bewege, weil man nicht die Chance hat, da reinzuschauen, weil die Augenpartie dann eher gruselig ist, wenn man ein so ein Auge in der Mitte sieht. Dann, wenn ich zu Selfies dann umarmt werde, dass die Hand immer oberhalb ist, niemals runterwandert, auch nicht aus Versehen, das passiert schon gar nicht mehr, dass sie im Hüftbereich, was ja auch noch nett ist, aber da ist ein falsches Foto dann schon, das ist nicht gut. Und ich habe auch nicht das Verlangen irgendwie da anders. Also die Hand ist immer oben. Wenn ich Kinder auf den Arm nehme für ein Selfie, ist auch immer eine Faust und keine flache Hand. Da ist man auch ganz schnell dann irgendwie, dass es heißt, wo ist denn die Hand jetzt da gerade? Das ist so ein Kodex, den ich mir auferlegt habe, dann sowieso nicht, habe ich gerade gesagt, schon nicht politisch zu sein, also keine politische Äußerung zu tätigen, nicht gegen die Gegner zu schießen, Fair Play immer auch allen gegenüber walten zu lassen und einfach ein möglichst sympathischer Repräsentant zu sein. So, das ist so meine Aufgabe, weil ich weiß, ich repräsentiere den Verein und auch da kann, wenn es nur das Maskottchen ist, kann da auch negative Presse passieren, wenn ich da was Schlechtes machen würde. Und na gut, ich bin per se von Haus aus auch eher ein netter Kerl, würde ich mal behaupten. Von daher fällt mir das alles auch gar nicht so schwer. Ich meine, das müssen andere beurteilen, aber bis dato.
Ist aber interessant, das ist ja schon extrem durchdacht. Ne? Das ist ja nicht in einer halben Stunde mal eben überlegt, sondern gewachsen wahrscheinlich auch, ne? Diese ganzen Dinge, die du gerade aufgezählt hast.
Es ist gewiss gewachsen durch Erlebnisse, die man so hatte. Da waren jetzt keine negativen dabei, aber wo man dann denkt, so, okay, wenn jetzt das so und so machst, dann hast du zwar deinen Gedanken dabei, aber man sieht ja wirklich nur das Fell und so ein Vieh und hat eine andere Brille auf als der es spielt. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen reinfühlen. Und ich will mich jetzt hier nicht als Schauspieler darstellen, das bin ich nicht, bin kein gelernter Schauspieler, aber Mimik und Körpersprache sind schon auch eher eingeschränkt. Und von daher muss man da auch so auch eine kleine Erfahrung, glaube ich, sich aufbauen, um zu wissen, was wirkt, wenn ich was tue.
Ne? Das ist ja aber wirklich was, finde ich, was extrem rüberkommt. Also jetzt bei dir, wenn du den Bergi machst. Also diese Art der Körpersprache. Es ist extrem dynamisch, kraftvoll, kann man auch sagen tatsächlich. Und manchmal denke ich, dass an dir ein Stuntman verloren gegangen ist, so wie du da manchmal abgehst. Auch was so die Erklimmung von Dingen noch betrifft.
Okay, erstmal vielen Dank für das Kompliment, höre ich natürlich gerne. Wir sagen jetzt nicht, wie alt ich bin, aber das höre ich natürlich sehr gerne, dass das so noch funktioniert. Ich weiß aber auch schon, dass ich manchmal über die Stränge schlage und dass ich mich durch den Flow dort ein bisschen verleiten lasse, Dinge zu tun, die man im Ratio vielleicht nicht tun würde. Und hinterher denke ich dann auch so, okay, dann Benderis wäre auch drin gewesen. Aber das ist einfach, das spricht vielleicht dafür, dass ich es einfach noch zu gerne mache, dass ich mich da nicht bremse und ja, ich weiß nicht, aber ein Stuntman bin ich tatsächlich nicht.
Aber du magst schon Action, ne? Du hast dich auch von der Münchner Brücke abgeseilt. Ich glaube, das würde jetzt auch nicht jeder deiner Maskottchen-Kollegen machen.
Weiß ich nicht.
Das ist These von mir. These. Ich würde es zum Beispiel nicht machen, aber ich bin auch kein Maskottchen.
Okay, dann zieh mal so ein Kostüm an, vielleicht machst du es dann. Keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich so ein bisschen, also das klingt seltsam, aber es ist ein bisschen so wie so ein Cape, ne? Also wenn Batman so sein, wenn Bruce Wayne sein Cape anzieht, dann springt er auch von Häusern. Und ich glaube, man lebt da so ein kleines bisschen rein, dass man, also man fährt schon anders, wenn man das Kostüm anhat. Ich bin im wirklichen Leben auch nicht feige. Ich würde auch das im wirklichen Leben machen, von der Münchner Brücke mich abseilen lassen. Aber man hat dann schon noch eine Stufe mehr Spaß, den Clown da zu geben und springt einfach über Grenzen, glaube ich. Aber nochmal, ich persönlich fand das jetzt mit der Münchner Brücke jetzt nicht so hart. Also ich.
Du hast schon härteres gemacht, Fallschirmsprung, glaube ich, ne?
Hatten wir im WSV damals gemacht, genau. Genau. Da sind wir zur Halbzeit mit dem Fallschirm rein. War feuchtfröhlich, wenn ich das mal so sagen darf. Aber auch da habe ich mir keine Sorgen gemacht. Würde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich habe eine Tochter, ne? Das habe ich jetzt eine andere Verantwortung, da würde ich das tatsächlich nicht mehr tun. Aber ja, also ich bin tatsächlich, ich habe schon auch Bock auf verrückte Sachen. Das.
Und würdest du denn den Fallschirmsprung, sag ich mal, als krasseste Aktion in der Maskottchenrolle bezeichnen? Oder gab es noch heftigere Sachen, von denen ich jetzt vielleicht auch nichts weiß?
Nee, das ist schon so, vom Adrenalinkick her ist das schon das Krasseste gewesen, würde ich behaupten.
Aber ich kann es auf anderer Ebene, was du gerade schilderst, so ein bisschen nachvollziehen als Radiomensch, wo ich das auch kenne, wenn du mit so einem Mikrofon unterwegs bist und eine Reportage machst, machst du auch manchmal Dinge, die würdest du ohne dieses Mikrofon in der Hand, na, das ist ein bisschen meine Narrenkappe sozusagen dann dabei, die würdest du ohne wahrscheinlich nicht tun. Es hilft schon, die eigene Hemmschwelle zu überwinden.
Absolut,
aus sich rauszukommen.
Absolut. Ich meine, ich mache ja eigentlich auch Kinderanimation und Kinderzirkus und bin da auch präsent und an der Hochschule unterrichte ich und bin da auch vor Leuten und komme da aus mir raus. Aber natürlich mit so einem Kopf auf dem Kopf ist schon was anderes.
Ja, in der Tat, Tom hat es schon angedeutet, man sieht dich dann schon mal an den Boxenturm stehen. Du springst schon mal vor die Pressebank da auf den Tisch und heizt die Menge.
Entschuldigung dafür nochmal.
Und heizt die Menge, heizt mal diese Journalisten auf. Die brauchen das auch manchmal, ne, oder?
Ich wollte sagen, die sind so im Tunnel, die kriegt man nicht aufgeheizt, die sind da so.
Tatsächlich, so manchmal, wenn er dann kommt und da irgendwie rumspringt, denke ich, hau ab.
Dann weiß ich das jetzt auch, ja.
Aber eigentlich, also in der Regel merkt er dann, wenn es keine Reaktion gibt, dann ist er auch schnell wieder weg. Also,
aber ich komme wieder. Genau.
Und ich meine, du musst ja jetzt auch,
ist auch lustig.
Neue Wege erkunden. Ich meine, du hast ja jetzt mittlerweile vier Heimstreckenwege sozusagen, also vier verschiedene Hallen, die auch unterschiedlich in ihren Anforderungen sind. Zwischen Klingenhalle, demnächst wieder der große Dome, das sind ja doch auch schon unterschiedliche Kilometerzahlen, die du da so pro Spiel zurücklegst.
Ne? Ist tatsächlich so, ja. Also Klingenhalle ist halt wirklich da der kleinste Käfig von allen und da habe ich wenig Strecke. Der Dome ist das krasse Gegenteil dazu. Da merke ich hinterher schon, dass es ein paar Meter mehr waren und auch der Weg von einem Gag zum nächsten ist halt länger. Das heißt, du hast viel mehr Weg, wo du überlaufen irgendwas bieten musst. Also wo du halt läuferisch oder körperlich halt dann anders fahren musst, als wenn ich im Close-Up gehe. Und das ist ja eh so das, was ich am liebsten mache, dass ich mit einzelnen Fans kleine Späße mache, als auf der Platte zu stehen und groß die Arme zu winken. Also das mache ich eigentlich lieber. Und das ist in so einem großen Dom auch schwieriger. Da ist dann so eine große Mauer dazwischen. Ich muss drüber springen. Von daher hast du schon recht. Also sportlich gesehen ist der Dom für mich auch anspruchsvoller.
Wäre es da nicht auch mal möglich, von der Hallendecke?
Du, das habe ich vorgeschlagen. Sicherheit, bla bla bla. Geht nicht. Ich habe sowas von Bock, mich von der Hallendecke abzuseilen mit zwei Swats oder so. Keine Ahnung. Also da habe ich schon noch Fantasien. Aber man ist arg eingeschränkt und es kostet auch immer ein bisschen Geld. Und von daher ist so ein kleiner Verein wie der BHC und natürlich auch ein bisschen bedacht, da die Kosten klein zu halten.
So ein Stunt muss man dann insofern auch bezahlen, dass das extra versichert werden muss bei so einer Veranstaltung.
Das kann sehr gut sein, aber auch das Personal oder die wer auch immer da gebucht werden muss, die wollen dann bestimmt da auch da ein Stück weit was von haben. Da bin ich aber nicht so drin im Thema, weil wir das nicht weiter verfolgt haben. Aber ich weiß wohl, dass das schon aufwendig ist.
In der Maske, stelle ich mir vor, wird es ja auch relativ warm. Wenn man dann die ganze Zeit so durchläuft, dann siehst du wahrscheinlich hinterher auch entsprechend geschwitzter aus als die Spieler, ne?
Das ist auch ein Grund, warum ich da den Kopf nicht abnehme.
Nee, ich für andere ist ein Grund, vielleicht den Kopf abzunehmen.
Ja, vielleicht. Nee, der bleibt drauf. Tatsächlich, in der Halbzeit dusche ich einmal komplett. Also komplett Montur unten drunter wird gewechselt. Also ich habe da zwei Monturen unten drunter, die sind durch, komplett.
Also du duschst quasi vor, während des Spiels und nach dem Spiel?
Auch vor, natürlich, morgens dann.
Wenn ich ja, gut.
Nein, ich dusche währenddessen tatsächlich einmal.
Weil es so eklig sonst wäre?
Ja, also für mich nicht, aber für Leute, andere, die ein Selfie wollen. Ja. nee, es fühlt sich auch einfach wohl an, wenn ich da mit einem frischen Auto rausfahre. Also so ein verschwitztes Ding ist einfach nicht schön. Ne?
Und das Kostüm von innen, das nimmt diese Feuchtigkeit quasi nicht auf?
Doch, aber das bleibt bei uns. So.
Okay. Hätte auch sein können, dass du da irgendwie jedes Kostüm direkt doppelt machst.
Tatsächlich habe ich das schon oft überlegt, aber so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also das ist jetzt auch kein, nee, wir lassen das dabei, dass außen das Kostüm einmal ist. Und das darf ich halt alle anderthalb, an zwei Saisonen darf ich das neu machen. Da gibt es ja den Sponsor Jörg Wolf, der das komplett finanziert. Da bin ich auch super dankbar, wir sind schon lange ein Team. An der Stelle nochmal einen ganz lieben Dank an Jörg. Der unterstützt das finanziell und dann nähe ich das Kostüm komplett neu, neue Tatzen, neuen Kopf drauf und dann.
Du nähst das Kostüm? Das wäre meine Frage. Hast du irgendwie einen Kostümbildner, Maskenbildner, der dich dabei dann unterstützt oder einen Schneider? Oder?
Also es gibt halt so ein Standardkostüm und das wird gepimpt. Ne? Das hat halt keine guten Voraussetzungen für ein Handballmaskottchen, wie ich finde. Jedenfalls nicht in der Art, wie ich es gerne machen möchte. Von daher gibt es neue Tatzen mit Leder drauf. Der Schweif hinten wird ein bisschen verkürzt. Die Schuhe habe ich tatsächlich selbst dargestellt. Die Mütze oben drauf kommt auch von mir. Dann wird der Kopf speziell mit Druckknöpfen versehen, dass er nicht fällt. Also ich lege da ordentlich Hand an, kriegt ein bisschen mehr Taille, damit er nicht so sackig aussieht. Also das nähe ich um und alles, was an Kostümen zusätzlich kommt und an Props, das mache ich tatsächlich alles selber. Also ist nicht so wie bei den Chicago Bulls, ne? Der Benny, der so ein Dreikopf-Team hat und da die alles für ihn macht, also das mache ich alles alleine.
Du hast beschrieben, wie du für dich die Rolle angehst. Wie würdest du sagen, wie ist Bergi? Wie würdest du ihn charakterlich beschreiben?
Oha, also die Frage habe ich noch nie gehört. Spannend. Ich würde sagen, Bergi ist frech, würde ich schon sagen. Also der nimmt sich schon ein bisschen was raus. Also es geht über Popcorn wegnehmen und auch mal die Haare durcheinander wuscheln. Das ist ja auch schon eine eher persönliche Sache. Ich würde sagen, dass er fair ist zu allen, sowohl Gegner als auch eigene Fans. Ja, und auch viel, was den Kodex angeht. Also einfach schon ein sauber Mann oder sauber Löwe, wenn man das so sagen kann. Also das definitiv.
Aber ja, offenbar auch eine Respektperson. Wir haben von verschiedenen Spielern schon gehört, die uns von ihren Spielerkindern berichtet haben, wo du ja erzieherische Dienste vollführst, weil die Kids wissen, wenn Bergi da steht, geht's hier nicht weiter.
Ja, das funktioniert tatsächlich noch. Also auch so den Mittelweg zu finden zwischen Kumpel und cooler Typ, aber trotzdem zu sagen, hier der Stuhl, der wird wieder aufgehoben. Das war im letzten Spiel hier in Düsseldorf war das. Da waren dann einige Jungs, die so ab 12, weiß man, Pubertät haut rein, die dann auch da ein bisschen ausgerastet sind. Und das klappt dann tatsächlich schon noch, obwohl man ja die Mimik immer gleich hat. Und das dann über Körpersprache zu sagen, dass das jetzt so nicht geht, natürlich auch mit dem Augenzwinkern, das ist dann schon spannend. Also es funktioniert. Aber manchmal auch gar nicht, muss ich zugeben.
Weil es dann manchmal schwierig ist, weil du dann doch nichts sagen kannst, würdest du dann manchmal gern was sagen und weißt, muss es jetzt versuchen mit Händen und Füßen?
Spannenderweise ist es gar nicht erst impliziert, dass ich sage, ich sag was. Also sobald ich die Maske auf habe, geht alles über den Körper. Es ist also nicht so, dass ich denke, jetzt musst du aber unbedingt mal sagen, dass er das lassen soll. Es gibt vielleicht Menschen, die das Maskottchen ein bisschen falsch behandeln und dann gibt es einen Händedruck, der ist ein bisschen fester und dann wissen die, okay, das war jetzt nicht gut. So, da gibt es so kleine Tools, die man, also wenn Erwachsene da ein bisschen streng geschlagen, mich zu sehr schütteln oder beim Selfie so sich gegnerische Fans oder so, die dann gibt es ja immer ein, zwei, die dann doch ein bisschen das falsch sehen, dann drücke ich die halt anders. So. Und dann merken die schon, okay, das ist jetzt auch kein Lauch, der da drunter ist.
Das ist ja hochinteressant, tatsächlich. Was aber auch schon Thema war, also du bist grundsätzlich ja beliebt bei den Kids, aber es so, wenn die noch so ein bisschen klein sind, haben die schon noch auch Angst vor einem Löwen, ne?
Ja, das ist auch, kann man auch auf die Liste des Kodex packen. Wenn man merkt, dass ein Kind ängstlich ist, dann gehe ich da auch nicht ran. Also dann gehe ich auch einen großen Bogen. Und wenn die Eltern das unbedingt wollen, dann signalisiere ich den Eltern, dass wir noch ein bisschen Zeit dafür brauchen. Dann gehe ich halt aus der Ferne mal winken. Es gibt so Spiele, da brauche ich ein ganzes Spiel, bis dann das Kind so zumindest mal winkt. Und dann freut sich Bergi und zeigt, dass es toll ist. Aber da gibt es keine Berührung, wenn das Kind das nicht möchte. Also das absolut nicht.
Ich glaube, Fabian Gutbrot und Christopher Ruder haben das erzählt, genau. Wo jeweils eine gewisse Scheu noch vorhanden ist.
Bei den Kindern.
Genau. Bei den Spielern auch. Bei den Spielern auch, merke ich.
Wie funktioniert Bergi bei Spielerfrauen? Das wäre noch eine andere Frage. Nein.
Ich kann dazu eine Geschichte erzählen. Und zwar ist das ein paar Saisons her. dass dann am Ende der Saison die Spielerfrauen zu mir an die Kabine kamen und fragten, ob sie den Kopf geliehen haben können für ein Foto, weil sie den Spielern gerne ein T-Shirt drucken lassen wollten, wo dann eine Spielerfrau den Kopf auf hat. Und ich habe halt gesagt, dass das eine ziemlich dumme Idee war. A, am Ende der Saison, B, nach dem Spiel und überhaupt in ein Kostüm zu schlüpfen, wo ein Mann ein Jahr lang reingeschwitzt hat. Und das wollten die aber trotzdem tun. Und ich habe gesagt, dann mach das. Und ich bin mir sicher, also ich weiß, dass das eine ganz eklige Angelegenheit ist. Und das war jetzt schon, also sie haben es so gewollt, von mir aus, ja. Aber ja, also da war jetzt eine Begegnung mit Spielerfrauen, die halt unbedingt mal das Kostüm aufsetzen wollten.
Gab es eine, oder gibt es eine Begegnung oder ein oder zwei Situationen, wo du sagst, hey, die bleiben mir in Erinnerung, nicht weil sie doof waren, sondern weil sie mich berührt haben in irgendeiner Weise oder wo du dich besonders gefreut hast oder du sagst, oh, hey.
Da gibt es ganz bestimmt ganz viele. Gerührt auch natürlich, wenn Abschiede passieren von Spielern oder von Trainern, wo ich eine spezielle Bindung hatte. Da bin ich dann auch gerührt. Oder wenn mal Schweigeminuten eingeleitet werden, dann bin ich auch persönlich als Heiko berührt. Dann stehe ich auch nicht nur still, weil das so, sich so gehört, sondern weil ich dann auch berührt bin. Positiv gesprochen, wenn wirklich ein Kind auf einmal Lust hat, mich zu berühren. So, wenn man diese Barriere geschafft hat, das ist dann schon auch eher schön. Also das passiert auch.
Und es gab ja auch Situationen, ich glaube, Bergi ist schon mal ein Motiv für Laternen gewesen, Kindermalaktion etc. Also dieses Motiv kommt ja schon auch an.
Ich kriege tatsächlich sowas wie Fanpost. Also ich kriege am Spieltag oft Bilder zugeschoben von den Kindern oder von den Erwachsenen, wenn die Kinder sich nicht trauen. Ich habe schon ein Memory-Spiel bekommen, irgendwas gebasteltes. Das klappt schon, ja.
Friedensdorf, ne, promotest du auch, ne, regelmäßig, glaube ich.
Genau, ich habe mit Uli Preuß da so ein bisschen was. Wir wohnen quasi gleich und da haben wir einiges schon zusammen gemacht, so diese Sammelaktion, Spielzeug und generell mal hinzufahren. Ja, also auch hier in Wuppertal, Hospiz, Bergisches Hospiz, da war ich auch schon diverse Male. Das mache ich dann auch gerne. So, also wenn man repräsentieren kann und wenn man was Gutes tun kann, dann ist das meines Erachtens auch eine Pflicht eines jemanden, der so ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht.
Was mir früher noch aufgefallen ist, wenn Sebastian Hinze aufs Feld kam, dann habt ihr euch immer mal kurz geknuddelt. Nicht nur mit Bergi abgeklatscht, sondern richtig geknuddelt. Das war Ritual des Trainers, oder?
Ich weiß nicht, ob es auch sein Ritual geworden wäre. Mir war das immer wichtig, weil wir uns halt außerhalb des Spielfans gut verstanden haben. Wir waren jetzt keine Freunde oder sind keine Freunde, aber wir kannten uns privat auch. Da gab es eine Synergie und wir waren uns halt immer sympathisch. Und von daher war das immer so ein Bedürfnis für mich, ihm da so einen Drücker zu geben. Und er hat es mir halt immer auch genauso erwidert. Es war also jetzt nicht so, dass er mir das aus Höflichkeit, also man hat, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass er das gern gemacht hat. Aber da kann ich nur für mich sprechen. Ne?
Und jetzt aber mit dem neuen Trainer, Jamanagi, da ist noch nicht so ein Vibe aufgetreten.
Du, mit ganz vielen neuen Spielern habe ich natürlich so noch keinen Bezug. Also die ganze alte Garde ist ja nicht mehr da. Da waren einige, mit denen ich mich sehr gut privat verstanden habe. Wie gesagt, auch keine privaten Treffen gab es oder so, aber so am Spielfeldrand gab es da so einen Respekt auf guter Höhe. Die neuen Spieler habe ich mich so noch nicht ran gewagt, mache ich aber auch sowieso nicht. Also ich lasse die Spieler Spieler sein, ich habe da meinen Job, die haben ihren Job. Ich würde niemals in den Huddle mit reingehen oder nach dem Spiel mitfeiern mit denen. Das ist so deren Ding. Ich bin Schnittstelle zwischen den Fans und den Spielern und ich würde mich niemals als Spieler da hinstellen. Ich würde immer sagen, ich bin dazwischen. Also von daher wird das sowieso nie so viel sein, dass ich da mit Spielern irgendwas habe.
Wie ist denn allgemein eigentlich so deine Nähe zum Verein? Klar, du repräsentierst den Verein, richtig, aber so das Spiel verfolgen und oder Fan sein in Anführungszeichen oder für den BHC sein, ist das stark bei dir persönlich vorhanden oder ist es dir eigentlich gar nicht so wichtig, wie das Spiel dann ausgeht?
Also mir ist es wichtig, wie das Spiel ausgeht, weil ich natürlich es auch mich freut, wenn der Verein weiterkommt. Ich bin halt von Haus aus gar kein Fan von irgendwas. Also ich habe keinen Fußballfavoriten, Handball, Basketball. Ich bin total frei, was das angeht. Aber natürlich bin ich 100% Sympathisant des Vereins und repräsentiere auch genau das und merke aber, dass ich halt gar nicht so viel mitbekommen kann. Also im Spiel selber sehe ich nicht viel vom Spiel, sondern ich bin halt hauptsächlich dann da in den Rängen. Und verfolge aber jetzt außerhalb lediglich die Zusammenfassung. Jetzt Magdeburg habe ich verpasst, aber so Zusammenfassung schaue ich mir an, wie es so gelaufen ist. Aber ich bin jetzt niemand, der blau-weiß jetzt draußen rumtragen würde. Also ich bin kein verrückter Fan oder so. Ne?
Gäbe es denn sportlich trotzdem gefragt was, wo du sagen würdest, hey, bei dem Spiel, also sowas wie Final Four, bei dem Spiel wäre ich gerne dabei, wenn der BRC diese Partie jetzt außerhalb des klassischen Ligageschäfts mal spielen könnte, würde?
Hatten wir ja schon, ne? Genau. In Hamburg waren wir dabei und das ist natürlich nochmal ein Hype mehr. Ne? Das hat so einen Spaß gemacht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir waren ja auch knapp, also es hätte ja auch funktionieren können. Das war natürlich ein... Du hast eben von einem Highlight gesprochen, das war ein Highlight. Also das war schon wahnsinnig, so einen kleinen Verein aus dem Bergischen auf so einer großen Platte da repräsentieren zu dürfen. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
Aber das heißt, wenn wir eben gehört haben, du hast jetzt keine Zweit-Dritt-Besetzung normalerweise, du darfst auch nicht krank werden, dir kein Bein brechen, keine ansteckenden Krankheiten haben, nicht zur Saison in Urlaub fahren.
So ist es. Ja. Also wenn ich nicht da bin, ist Bergi auch nicht da. Und niemals ist Bergi ein anderer. Dessen kann man sich gewiss sein. Also niemals wird in dem Innenleben ein anderer stecken, es sei denn, ich habe vorher Tschüss gesagt.
Und das hast du vorerst nicht vor?
Habe ich vorerst nicht vor.
Okay. Es kommt dann aber auch wirklich vor, Thorsten, dass einfach Bergi nicht da ist. War doch jetzt kürzlich erst so, ne?
Genau.
Glaube ich, war es beim Spiel einfach nicht.
In den Osterferien dann auch ein Bergi hat mal frei. Da war ich dann tatsächlich nicht da. Und aber wenn ich ein Bein gebrochen habe, habe ich halt einen Gips. Und dann habe ich halt Krücken. Dann ist das so.
Da wird nicht ganz so viel gesprungen.
mehr als der Arzt möchte vielleicht.
Okay. Du hast dir jetzt auch kein Ziel gesteckt zu sagen, das mache ich jetzt noch x Jahre, sondern musst du oder verhandelst du auch von Saison zu Saison neu deinen Vertrag? Oder wie lang so eine Verabredung?
Also meine Verabredung ist, dass sie mich auf jeden Fall weiterhin so haben möchten. Meine Verabredung ist keine Verabredung, aber ich weiß, dass ich hundertprozentige Handhabe habe. Also ich kann machen, was ich möchte. Es gibt ja auch Randbuchungen, die passieren. Und das läuft alles über mich und meine Agentur. Also von daher kann ich das tatsächlich alles walten. Und das ist ein Luxus, den ich mir, warum soll ich mir den nehmen? Das ist einfach ein total tolles Ding, eine tolle Abwechslung zum Alltag. Und wobei ich keinen wirklichen Alltag habe. Aber das ist natürlich, es gibt keinen Grund, das aufzuhören, außer wenn es wirklich einfach vom Atmen her nicht mehr geht, wenn es einfach zu anstrengend ist. Aber solange ich dann auch so einen Spaß habe und das Feedback bekomme, Spaß zu verbreiten, mache ich das.
Kann man denn jetzt erzählen, was du in deinem Privatleben so beruflich denn überhaupt tust?
Also eigentlich bin ich, oder nicht eigentlich, ich bin tatsächlich, ich bin diplomierter Produktdesigner. Also ich habe Design studiert in Krefeld und habe eine Werkstatt, eine Agentur mit einem Geschäftspartner in Leverkusen. Dort bauen wir Kulissen, Spezialanfertigungen, Eventgestaltung, also Dinge, die man nicht kaufen kann, können wir bauen. Kleine Event-Tools. Das sieht man halt oft auch, wenn Bergi was in der Hand hat, was man so vielleicht nicht kaufen kann. Dann habe ich das gebaut halt für Bergi. Ich spreche nur in zweiter Person, klingt seltsam. Dann die Kinderanimation, die ich halt fahre, ne? Luftballontiere, Knoten, Stelzen laufen, sowas. Da gehört halt dieses Maskottchen-Ding rein. Dann habe ich ja ein kleines Label für Kinderspielzeug und Co. Da haben wir auch tatsächlich hier bei RSG schon mal ein kurzes Interview gehabt. Und ich bin Hochschuldozent. Da unterrichte ich einmal in der Woche. An meiner alten Uni unterrichte ich da Produktdesign, Sketching.
Also Lebenskünstler trifft es natürlich nicht, aber selbstständig.
Überlebenskünstler trifft es.
Überlebenskünstler. Na, aber selbstständig, da ist kein...
Ich bin komplett selbstständig, ja.
Buchungen, das heißt, für was fragt man dich so außerhalb dessen, was du eben schon genannt hast, an oder für was könnte man dich anfragen?
Ich war auf Hochzeiten, Kindergeburtstagen, Firmenfeste, Straßenfeste. Jetzt demnächst bin ich im Kindergarten, die haben einen Sponsorenlauf. Da mache ich ein bisschen mit. Das ist in der Regel so ein Stündchen, wo ich dann so ein bisschen Autogramme gebe, ein paar Fotos. Eine Stunde ist halt auch schon lang, wenn man jetzt nicht wirklich sein Set hat. In der Halle ist eine Stunde nicht lang. Aber so extern irgendwo auf der Straße ist ein Maskottchen, was vielleicht nicht gekannt wird, ist dann auch schon, kann lang wirken. Von daher muss man irgendwelche Aufhänger haben. Sowas, ne? Privatmenschen auch ab und zu mal für irgendwelche Feste, die dann wissen, so ein paar BRC-Fans vielleicht noch mit bei den Gästen, dann werde ich da mal gebucht.
Und für alle, die sich vielleicht bisher nicht getraut haben, für Familien, die vielleicht mit Kids in die Halle kommen, man kann einfach auf dich zugehen.
Oder? Ja, definitiv. Kommt rum. Ich knuddel gerne. Alles gut. Jobprofil, knuddeln.
Wie war denn die Corona-Zeit da für dich
furchtbar. Eigentlich? Abgesehen davon, dass es furchtbar war. Für mich als Selbstständiger auf allen Ebenen tatsächlich komplett runtergefahren. War das privat ein sehr schwieriges Thema. Und Bergi durfte nicht auftreten. Also das war natürlich auch ein kompletter Entzug. War nicht schön.
Ich habe auf der BRC-Homepage unter Bergis Land noch einen Eintrag gefunden, dass sich auch Gruppen, die mal was aufführen möchten, mal zum Spielbeginn melden können. Gibt es das noch nach wie vor, diese Möglichkeit? Oder?
Das haben wir lange Zeit sehr hoch gefahren. Das hat einen super Spaß gemacht. Das würde ich gern wieder aufleben lassen. Aber das kann ich nicht allein entscheiden. Das sind Prozesse, die während des Spiels ablaufen, wie viele Minuten man da hat. Das fände ich schon schön, wenn das passieren würde. Und wenn mehrere Menschen fragen, dann ist im Verein auch wieder eine Bewegung vielleicht da, dass die Obrigkeit sagt, ja komm, lass uns das wieder machen. Also ich fände es toll. Gerne melden, sowieso immer melden. Ich meine, man kann immer reagieren und sagen, geht nicht oder irgendwie.
Ja, also wer eine Idee hat, auch mit Bergi in Aktion zu treten.
Unbedingt.
Gerne in Kontakt.
Löwenzeit.
Ja, wir haben schon über, wie hieß der Fuchsi? Nee, wie hieß der Kollege aus Berlin?
Fuchsi ist das Maskottchen, genau.
Ja, da sind wir dann auch schon quasi wieder beim Sportlichen zurück, Tom, ne?
Ja, ob Fuchsi dann nächsten Sonntag in die Mitsubishi Elektrikhalle kommt, das sei mal dahingestellt. Aber vielleicht, wenn ihr euch gut kennt, vielleicht hat er Lust.
Wahrscheinlich wird das nicht passieren, aber ich sehe Fuchsi bald auf einer Hochzeit. Wir sind als Maskottchen eingeladen für ein Maskottchen in Leben, das Hochzeit feiern. Die Braut hat gefragt, ob wir kommen können als Maskottchen, weil da eine Verbindung besteht. Und dann reisen wir nach Hannover und sind Überraschungsgäste auf einer Hochzeit.
Ah, ja. Nur ihr zwei oder noch weiter?
Gummi kommt auch.
Gibt es eigentlich ein... Ex-Gummi.
Gibt es, weird, oder?
Gibt es ein weibliches Innenleben,
ja,
vom Maskottchen?
Ja?
Ja. Tatsächlich. Wo denn?
Habe ich vergessen.
Ach komm.
Ich weiß nicht, ob ich das sagen
darf. Jetzt komm schon.
Ich weiß wirklich nicht mehr. Balingen war das mal. Ich weiß nicht, ob sie es noch macht, aber Balingen. und Magdeburg.
Ach, interessant.
Ja, ich glaube, das wissen auch die Magdeburger. Nicht wer sie ist, aber dass es eine weibliche Person ist, das weiß ich schon.
Gut, also kein Fuchsi in der Mitsubishi-Lexikalle, aber
die Füchse Berlin, kommen am Sonntag um 16.05 Uhr, offizielle Anwurfzeit, in der Mitsubishi Electric Halle. Ich habe beim letzten Mal noch Hall gesagt, Mitsubishi Electric Halle.
Ja, offiziell. Wie die Philips-Halle früher.
Genau, in der sich der BRC ja durchaus inzwischen warm gespielt hat.
Absolut, das Spiel gegen Leipzig haben wir jetzt gar nicht thematisiert sozusagen, war ja auch eine starke Vorstellung, vor allem die erste Halbzeit. Die erste Halbzeit war da auch grandios, dann haben sie Leipzig richtig überrollt. Leipzig war auch sehr schlecht in der ersten Halbzeit, aber ja, und davor eben gegen Hamburg gewonnen. Also jetzt zwei Siege in Serie, wenn man so möchte. Von daher kann man da nicht mehr da irgendwie was reininterpretieren, dass man das vielleicht im Kopf hat, dass man da nicht gewinnen kann oder sowas. Also das ist Heimvorteil, doch.
Was hilft jetzt psychologisch die Erfahrung des vergangenen Wochenendes? Auf dem Weg jetzt zum Saisonendspurt, da stehen ja jetzt noch mehrere, wie viel sind es? Drei jetzt noch, ne? Drei große Namen, die jetzt da noch mit anstehen. Genau. Die Erfahrung ist zumindest fast geschafft zu haben. Hilft das ein bisschen jetzt auf dem Weg? Ausgeglichenes Punktekonto, haben wir gehört ja vorab, ist ein Ziel, was noch verbleibt?
Tatsächlich, nach dem Lemgo-Spiel hat Trainer Giamanaggi ja wirklich zur Aufarbeitung gebeten, weil er mit diesem Auftritt speziell in der zweiten Halbzeit nicht zufrieden war. Und das Thema gab es ja schon ein paar Mal in der Saison und jetzt fand ich die letzten beiden Auftritte, also sowohl gegen Leipzig als auch in Magdeburg, defensiv einfach nochmal eine Spur härter oder eine Spur intensiver. Also das hat mir jetzt echt richtig gut gefallen und so langsam kriege ich ein Gefühl dafür, was der Trainer denn von seinem Team regelmäßig erwartet. Also ich muss gestehen, nach dem Lemgo-Spiel hatte ich selber so diesen Eindruck, die Saison, die plätschert jetzt einfach so zu Ende und dann redet man halt nicht mehr drüber und gut ist. Jetzt, also allerspätestens nach dem Magdeburg-Spiel, ist mein Eindruck, okay, jetzt bin ich ja schon gespannt, was da am Ende noch bei rauskommt. Und das war so ein entschlossener Auftritt, dass ich denke, einer dieser Großen ist auch wirklich fällig. Also das ist ein Ziel, hat Giamanaggi hinterher auf der Pressekonferenz zugegeben, sonst redet er nicht so gerne über Ziele. Er hat gesagt, die Mannschaft will einen Großen schlagen. Jörg Förster hat das auch schon so gesagt. Von daher, glaube ich, steht das schon oben auf der Agenda. Und ich glaube tatsächlich, einer ist fällig. Ob das jetzt die Füchse sind oder Kiel oder dann nur, in Anführungszeichen, die Rhein-Neckar-Löwen, naja, doch, sind ja auch oben dabei. Aber also Füchse und Kiel, die spielen ja wirklich um die deutsche Meisterschaft. Und wäre schon interessant zu sehen, wenn es der BRC ist, der einem von den beiden dann ein Bein stellt. Ich glaube, es klappt in einem von beiden Spielen.
Ja, du hast Giamanaggi im Interview schon mal seine Showstopper-Qualitäten nahegelegt. Wird der BRC zum Showstopper in Sachen Meisterschaftsrennen? Hast du schon irgendwas vorbereitet? Schon irgendeine Idee, irgendein Gimmick, was es für das Berlin-Spiel geben wird?
Nee, da wird es tatsächlich jetzt so nichts geben, weil es da jetzt keinen Aufreißer gibt, kein Thema. Und von daher werde ich da wahrscheinlich nichts Großes fahren, es sei denn, und das ist oft so, dass mir dann am Tag davor irgendwas einfällt. Aber gerade vielleicht wieder ein Fuchsschwanz hinten dran, das habe ich schon öfter mal gemacht. Das kann sein, dass das passiert.
Dann gucken wir mal, was dir jetzt einfällt, denn auch aus der Nummer entlassen wir dich natürlich nicht. Wie bei all unseren Gästen fragen wir dich nach einem Tipp. Was denkst du denn, wie geht's aus am Sonntag? BHC gegen die Füchse Berlin.
Was ich mir wünsche oder was ich denke?
Wünscht. Was du wünschst.
Also, ich denke, es ist machbar. Auch mit dem Rückenwind des letzten Spiels, glaube ich, ist es machbar. Ich denke, es wird eine knappe Kiste und ich glaube, es wird ähnlich knapp wie bei Magdeburg, dass wir ganz knapp dann doch mit der Niederlage nach Hause fahren. Aber ich glaube, es wird ein ziemlich gutes Spiel, wenn du es realistisch
als Antwort haben möchtest. Zahlen fast.
In Zahlen. Es wird hoch. Ich glaube, es wird hoch. Es wird irgendwas zwischen 28 und 30 sein, so in der Richtung. Also ich würde mal sagen, 28, 31 vielleicht, könnte das gut ausgehen.
Okay, 29 zu 27, mein Tipp, deiner Tom.
Also nach dem erfolgreichen Fehlschlag in Magdeburg denke ich tatsächlich, das geht 26, 24 für den BRC aus.
Also nicht zu viele Tore.
Nee, ich glaube, man hat sich jetzt eingegroovt in der Abwehr.
Was die Abwehr angeht.
Man haut jetzt richtig drauf, ja.
Bin ich jetzt der Buhmann, weil ich denke...
Nein. Du bist zumindest der Erste, der hier jemals auf eine Niederlage getippt hat.
Ist das so?
Du bist nicht der Buhmann.
Alles gut. Können wir es mal neu aufnehmen? Ich habe dafür noch ein Geschenk für euch. Vielleicht wird es dann wieder gut. Und zwar habe ich ja vor, das Maskottchen als Kostüm da rauszubringen. Und ich bin aber da seit über anderthalb Jahren in Schwierigkeiten, weil ich keine Zulieferung bekommen habe. Ich habe 25 Exemplare geschickt bekommen.
Hey, cool.
Schon. Und ich würde euch gerne exklusiv einen schenken. Und vielleicht jedes Mal, wenn ihr einen Podcast habt, dass er dann vielleicht hier sitzt und dem Gast zuwinkt. Also von daher sehr gerne ein Maskottchen für euch.
Wow. Überragend.
Also die gibt es nur 25 Mal aktuell. Die soll es bald natürlich mehr geben, aber ich habe noch nicht die große Lieferung bekommen.
Ja, ich habe einen auch für meine Tochter bei dir auf Facebook bestellt.
Ja, dann kriegst du einen von den jetzt nur noch 24, lege ich da einen auf Seite schon mal, dass du den exklusiv hast.
Yes.
Wir werden ihn in Erinnerung halten, tatsächlich. Ich hatte gerade schon überlegt, ob wir irgendwas Gutes damit machen, aber ich glaube, das ist die beste Idee, dass wir immer hier
beim Podcast... Wir bleiben bei dem Gedanken, dass wir mit einem was Gutes machen. Was hältst du davon? Ich habe ja noch 24, dann bleiben wir in Kontakt und dann machen wir was Gutes mit einem.
So machen wir das.
Cool.
Bergi, Heiko, danke dir sehr, dass du da warst.
Ich danke euch. Beiden hat Spaß gemacht, war spannend auch für mich.
Danke, Tom.
Bitte.
Gute Woche.
Eine gute Woche, ja. Danke.
Bis bald. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.